Deutschlandfunk, Kultur heute.
Fritsch am Zentralfriedhof. Ein neues Stück des Theaterkomikers am Wiener Burgtheater. Benin-Bronzen in Berlin, eine Neukonzeption im Humboldt-Forum. Und Bücher, Obst und Lesefrüchte am Bodensee. Eine Ausstellung über die Reichenau im Bodensee. Zu all dem lädt sie Michael Köhler ein. Willkommen bei Kultur heute. Die Zentralausstellung bei der Kunstbiennale von Venedig. Damit fangen wir an. Das stellte der brasilianische Kurator Adriano Pedrosa unter die Überschrift Stranieri Ovunque. Fremde überall. Heute geht's bei der Kunstbiennale von Venedig fürs Publikum offiziell los. Wir haben schon in Sonderausgaben hier in Kultur heute berichtet. 88 nationale Beiträge von über 330 Künstlern oder Kollektiven sind es in diesem Jahr. Und es überwiegen Beiträge und Kunst migrantischer und indigener Menschen. Mein Kollege, unser Kunstkritiker Carsten Probst, hat das alles gesehen und da überrascht es Herr Probst doch kaum, wenn auch heute unter den Siegern der Goldenen Löwen solche Künstler sind. Wer erhält bitteschön den Goldenen Löwen?
Ja, für den australischen Pavillon, der jetzt gekürt wurde als bester Länderbeitrag, ist der Künstler Archie Moore angetreten, der von den australischen First Nations abstammt, nämlich der Kamilorei und der Bigambul. Und väterlicherseits verfügt er allerdings auch über europäische Wurzeln. Also es ist quasi ein Künstler, der das Europäische mit dem aus europäischer Sicht fremden Erbe sozusagen geradezu verkörpert.
Was hat er gemacht?
Ja, Moore ist in Australien, eigentlich teilweise auch in Großbritannien, bekannt für so immersive, kann man sagen, Installationen, in denen er seine eigene persönliche Geschichte und die der First Nations im Zusammenhang thematisiert. Und das hat er jetzt auch im australischen Pavillon getan. Er hat über viele Wochen mit Kreide die Innenwände des Pavillons mit einem riesigen, wuchernden Stammbaum seiner Familie übersät. Das soll über mehrere Jahrhunderte gehen, seit der Kolonisierung durch die Briten und ungefähr 3500 Vorfahren, die er da gefunden hat, deren Namen er in australischen Archiven ausfindig gemacht hat. Dazu kamen dann aber noch so etliche Querverbindungen. Ich erwähnte es, er hat auch europäische Wurzeln, eben auch mit Siedlerfamilien aus aller Welt, sodass sich dieser Stammbaum über alle Erdteile virtuell ausdehnt, wobei Moore eben auch einen familiären Brückenschlag quasi über kulturelle Grenzen hinweg unternimmt und zugleich auch spekulativ, wie er es denn selbst erwähnt, mit Hilfe von weiteren historischen Forschern den Stammbaum auf die letzten 65.000 Jahre ausdehnt, also auf die Zeit seit der ersten bekannten Besiedlung Australiens durch eben die First Nations.
Also Menschen, die bislang unbekannt waren, Name und Gegenwart zu geben, sie mit uns und anderen zu verbinden. Was ist bitteschön der andere Beitrag, der künstlerische Beitrag? Was und wer ist da gekürt worden?
Ja, also den Goldenen Löwen für die beste künstlerische Einzelposition erhält das Matau Collective aus Neuseeland. Das ist ein Künstlerinnenkollektiv aus vier Maori-Frauen, die, wie Sie sagen, Einzelwerke entwerfen, aber dann mit vier Köpfen und acht Händen quasi daran arbeiten. Sie verwenden ein traditionelles, für Rituale genutztes Mattengeflecht, um daraus ziemlich kühne Rauminstallationen, kann man so sagen, zu machen. Eine ist gleich im Eingangsbereich des Arsenale zu sehen. Sie stehen quasi, also diese Installation, auch für so einen fließenden Übergang von traditionellen Handwerkstechniken in einem ritualen Kontext zu einem Europa, das solche Konstruktionen eher als abstrakt wahrnimmt.
Jetzt ist schon sehr deutlich geworden nach den zwei Minuten, die Sie uns das näher gebracht haben, dass das indigene Positionen sind. Manche sprechen bei der Wahl, bei der Kür der Goldenen Löwen von einem politischen Signal der Jury. Sie auch?
Ja, es ist ein zwiespältiges Urteil, finde ich. Alles auf der Biennale ist ja irgendwie politisch und lässt sich allein schon dadurch politisieren, dass über 2500 Journalistinnen da akkreditiert sind. Und wenn es dann heißt, die Jury meinte die Preisvergabe eigentlich politisch, dann kann man das natürlich auch gegen die beteiligten KünstlerInnen verstehen, nämlich dass das Werk an sich die Auszeichnung vielleicht gar nicht so verdient hätte, wenn es nicht irgendwie politisch gedacht wäre. Dazu muss man gerade im Fall von Archie Moore für den australischen Pavillon wissen, dass als er ausgewählt wurde für die Bespielung des Pavillons, er in der Heimat auch kritisiert wurde nach dem Motto, das ist doch keine Kunst, das ist Aktivismus. Deswegen ist es schon wichtig, finde ich, zu betonen, dass die Arbeit auch tatsächlich ästhetisch beeindruckend ist. Tatsächlich hat es auch die Jury meiner Meinung nach in diesem Jahr nicht sehr leicht, weil es sehr viele gleichwertige Pavillons mit diesen halbpolitischen ästhetischen Botschaften gab und gibt, die es ganz genauso verdient gehabt hätten. Den Ausschlag für Moore hat meines Erachtens nach dargegeben, dass er den Pavillon wirklich eigenhändig mit Kreide beschriftet hat und in diesem Fall auf aufwendige technische Verfahren verzichtet hat. Das Gleiche gilt eigentlich auch für das Maratau Collective aus Neuseeland.
In einem Wort, eine ästhetisch überzeugende Wahl?
Ja, in jedem Fall ist sie ästhetisch überzeugend und wie gesagt, es hätte eigentlich auch noch viel mehr andere mögliche Kandidaten gegeben. In diesem Fall war es, glaube ich, wichtig, eine spezielle Botschaft zu vermitteln, einer Ästhetik, die sich aus europäischem Blick auch sehr gut erschließt.
Sagt Carsten Probst über die Verleihung der Goldenen Löwen bei der Kunstbiennale von Venedig, die offiziell heute fürs Publikum eröffnet ist. Und bis zum November werden weit über eine Dreiviertelmillion Besucher erwartet. Über den Wiener Zentralfriedhof, und damit kommen wir jetzt zur Sprechbühne, da sang der Austropopper Wolfgang Ambros 1974 mal einen Hit und der hieß Es lebe der Zentralfriedhof. Ein halbes Jahrhundert später, da hat sich der Regisseur Herbert Fritsch einen ganzen Theaterabend über diese Sehenswürdigkeit und zugleich einen der größten Totenacker Europas ausgemalt. Er inszeniert dabei nicht nur ein Jubiläum, sondern bebildert auch das Ende der 5 Jahre kurzen Ära von Martin Kuschel als Intendant am Wiener Burgtheater. Im Herbst wechselt dann Stefan Bachmann von Köln nach Wien. Christoph Leibold war auf und im Zentralfriedhof für uns am Wiener Burgtheater.
Rund 330.000 Gräber gibt es am Zentralfriedhof. Auf der Bühne des Wiener Burgtheaters hingegen kein Grabstein, nirgends. Nur eine rechteckige Aussparung klafft im Bühnenboden. Ein Mann kommt herangeschlendert. Sein grauer Anzug und die Uniformmütze geben ihn als Friedhofsangestellten zu erkennen. Kurz hält er die Fußspitze in das Loch, gerade so, als wolle er in einem Swimmingpool die Temperatur des Wassers testen. Später werden auch Menschen hineinpurzeln in diese Grube und von einem Trampolin darin wieder hinauskatapultiert. Zu Beginn aber gesellt sich erstmal ein zweiter Friedhofswärter zum ersten, jede Menge Schaufeln schleppend, ehe auf einen Schlag 9 weitere identisch gekleidete Kolleginnen und Kollegen auftauchen. Sie zwängen sich aus einer Wiener Würstelbude heraus. Diese hier trägt den schönen Namen Ejo-Wurst. Hochsprachlich heißt das auch schon egal. Einen Imbiss, der so heißt, gibt es neben dem Zentralfriedhof tatsächlich. Für eine Käsekreiner mit Senf aber ist keine Zeit. Ächzend wird jetzt gebuddelt, was das Zeug hält. Weil das auf den Bühnenbrettern so ganz ohne Erde freilich wenig Sinn ergibt, hat die Plackerei etwas von Luftgitarre spielen. Kein Wunder also, dass sich die Totengräber-Simulanten mit den Schaufelstielen in die Quere kommen, so wie sie sich zudem alle miteinander in ihren Hosenträgern verheddern, zu einem kuriosen Knäuel von Körpern. Am Zentralfriedhof herrscht Stimmung, sang schon Wolfgang Ambros. Der Friedhofsbesuch von Herbert Fritsch fällt ebenfalls bestens gelaunt aus. Das erste Drittel dieses, übrigens weitestgehend wortlosen Abends, ist todkomisch, abgrundtief albern, nur abgründig ist es nicht. Soll der Abend wohl aber auch gar nicht sein. Spätestens als Fritschens Friedhofsbelegschaft auf Fahrrädern übermütige Runden dreht, wird klar, der Regisseur will bewusst den Wiener Hang zum Morbiden und damit auch die Erwartungen an ein Stück über den Zentralfriedhof nicht bedienen. Slapstick statt schwarzhumoriger Schmäh scheint seine Devise. Natürlich gibt es daher auch mit den Rädern bald komische Komplikationen. Da liegt dann schon mal einer am Boden, die Hände immer noch am Lenker, das Fahrrad über ihm und strampelt in die Pedale wie ein Käfer auf dem Rücken. Ein köstliches Kabinettstückchen von vielen. Irgendwann scheint dann aber doch Schluss mit lustig zu sein. Ein Skelett schwebt herab vom Schnürboden, die Schauspieler haben sich schwarze Rüschenkleider übergezogen und so in trauernde Witwen einer lateinamerikanischen Totenfiesta verwandelt, die Gesichter hinter den Schleiern geschminkt wie Horrorclowns. Auf das Klappern der Gebeine des Knochenmanns reagieren sie mit Zappeln, Zittern und Zagen, ehe sie eine Art Ausdruckstotentanz in Zeitlupe performen. Eine gibt den sterbenden, kohlrabenschwarzen Schwan. Gruselig ist das nicht, eher ein bisschen zu gewollt grotesk. Sagen wir mal so, in der Mitte der Aufführung herrscht tendenziell tote Hose. Dann aber schneit es Konfetti, das Ensemble verwandelt sich noch einmal, wickelt sich in bunte Binden, wie scheckige Mumien sehen nun alle aus, oder aber wie Insektenlarven, frisch verpuppt. Nicht moribund, sondern bereit zur Metamorphose. Da findet der zirkusnummernverliebte Regisseur zu einer geradezu zauberhaften Nonchalance. Vielleicht ist der Tod ja wirklich eh wurscht, also unbedeutend, weil nicht das Ende, sondern nur der Anfang von etwas Neuem. Insofern setzt diese Inszenierung auch einen versöhnlichen Schlusspunkt ans Ende der Direktion von Martin Kujay. Herbert Fritsch schlägt nicht den Sargdeckel zu, denn auch das Burgtheaterleben wird ja nach einer Metamorphose weitergehen.
Sagt Christoph Leibold über ein neues Stück von Herbert Fritsch am Burgtheater. Museen, das sind ja nicht nur Orte des Erinnerns und Bewahrens, es sind auch Orte des Vergessens und Beraubens. Etwa wenn wir über Beutekunst aus ehemaligen Kolonien sprechen. Die sogenannten Benin-Bronzen umfassen einige tausend königliche und zeremonielle Kunstwerke aus Bronze und anderen Materialien. Die Briten raubten 1897 sehr viele davon und verschifften sie nach Europa. Im Zuge der Restitutionsdebatte wurden Anfang und Ende 2022 schon aus deutschen Museen Werke an den König, den Ober von Benin, zurückgegeben. Zugleich wurde gefragt, ob das auch der richtige Weg ist. Auch die Stiftung Preußischer Kulturbesitz hat sich zur Rückgabe verpflichtet. Über 500 Werke unterliegen der Eigentumsrückübertragung. Und ein Drittel davon soll als Dauerleihgabe in Berlin allerdings verbleiben. Im Berliner Humboldt-Forum gibt es eine befristete Neukonzeption der Benin-Sammlung. Verena Rodatus ist die Kuratorin der Sammlung Westafrika, südliches Afrika am Ethnologischen Museum. Und sie habe ich gefragt, zeigen Sie denn jetzt leere Vitrinen, weil die Bronzen restituiert sind?
Nein, wir zeigen keine leeren Vitrinen, aber tatsächlich zeigen wir weniger Objekte, als es ursprünglich geplant war. Als die Restitutionsdebatte dann wirklich sehr heiß wurde und die Verhandlungen eigentlich so weit klar waren, dass man zurückgeben wird, war für mich als Kuratorin plötzlich auch nicht mehr klar, wie viele Objekte werden denn in Berlin bleiben. Würde denn so eine Ausstellung, also wenn man eben sagt, man gibt zurück und gleichzeitig zeigt man aber noch fast alles, diesem kritischen Blick der Öffentlichkeit standhalten. Deswegen hatte ich mich dazu entschieden, nur 50 Objekte am Anfang auszustellen, dies dann aber als eine prozessuale Ausstellung anzulegen. Das bedeutet, die Ausstellung wird so wie jetzt immer Stück für Stück weiter kuratiert und das auch mit den Kollegen und Kolleginnen aus Benin.
Worum geht es Ihnen? Um die historischen Verflechtungen des Königreichs Benin? Also eine Geschichte vor der Objektgeschichte?
Es geht uns um mehrere Geschichten. Es geht natürlich zentral, ich denke, das ist wichtig, den Besuchern und Besucherinnen zu vermitteln, woher diese Objekte kommen und wie sie auch ins Museum gekommen sind. Also zum einen geht es wirklich um diese sehr, sehr gewaltvolle Geschichte 1897, als die Briten das Königreich eben auch besetzt und geplündert haben und den Ober Ovonramwen ins Exil geschickt haben. Das ist natürlich eine zentrale Geschichte und auch die Geschichte der Aneignung der Objekte über den damaligen Kurator und Direktor des Museums Felix von Luschan, der über 600 Werke für die Sammlung erkauft hatte auf Auktionen in London und selbst auch in Westafrika, also speziell in Nigeria, über Mittelsmänner, über Händler in Nigeria. Das ist sozusagen eine wirklich schwierige Geschichte, die wir da erzählen und die, glaube ich, ganz zentral da ist. Worum es uns aber auch geht, ist nicht nur die Benin-Bronzen als Ikonen der Raubkunst darzustellen, sondern auch ihre Kontextualisierung im Königreich Benin selbst klarzumachen. Und das soll keine lokale Kunstgeschichte sein, sondern eine global und regional verflochtene Geschichte. Also Wenn wir Benin historisch betrachten, also es wurde ja im 7. Jahrhundert von der Ogiso-Dynastie gegründet und im 12. Jahrhundert dann sozusagen kam die zweite Dynastie dazu, die Ewika-Dynastie. Und spätestens mit dem 15. Jahrhundert gab es dann wirklich schon globale Kontakte mit den Portugiesen, die an der Westküste in Afrika ankamen. Darum geht es uns eben auch, dass wir diese globalen Verflechtungen, also Benin als wirklich immer aktiver, nicht nur Partner, sondern Akteur, würde ich sagen, weil das ist ja später dann auch wirklich problematisch geworden, als aktive Kraft im globalen Zusammenhang darzustellen. Und die neuen Vitrinen, die wir heute eröffnen, zeigen zum einen diesen globalen Zusammenhang, nämlich den Dreieckshandel zwischen Europa, den Amerikas und Afrika. Und da geht es um eine Geschichte, wo Benin selbst eben auch problematisch verwickelt ist, nämlich dass Benin auch unter anderem versklavte Menschen verkauft hat. Die wurden bezahlt von den Portugiesen mit sogenannten Manilas. Manilas sind vormünzliche Objekte, die ja aus Messing produziert wurden. Die haben die Portugiesen an die Könige in Benin verkauft und daraus wurden die tollen Werke aus Messing bzw. Bronze, sagt man ja auch, gegossen. Und das ist eine Geschichte, die uns auch wichtig ist darzustellen, weil das auch mit den aktuellen Restitutionsdebatten zu tun hat. Nämlich, wie Sie ja schon gerade gesagt haben, wurden alle 512 Objekte, deren Eigentum wurde an Nigeria von Deutschland rückübertragen, also vom Ethnologischen Museum in dem Falle.
Frau Rodatus, ich weiß, dass Sie im Bereich Dekolonisierung sehr aktiv sind, darüber auch publiziert haben. Wird bei Ihrem Symposium und auch bei Ihrer künftigen praktischen Arbeit die Herkunftsnachweise, die Erwerbsgeschichten unverzichtbar sein? Wird es darum gehen, wie man auch öffentlich über Dekolonisierung in Museen spricht?
Ja, das war zentrales Thema gestern beim Symposium. Unsere Idee war wirklich auch, die Universität und das Museum stärker zu verknüpfen über dieses Symposium und uns auch Ideen zu holen aus Analysen, aus Ausstellungsanalysen beispielsweise und diese auch ganz praktisch wieder zurückfließen zu lassen in die Ausstellung.
Also beispielsweise Mitspracherecht der Herkunftsländer, sowas.
Genau, genau. Wir haben hier ein Programm im Ethnologischen Museum, das heißt das Kollaborative Museum. Und da geht es uns darum, wirklich PartnerInnen aus, ja, in unserem Fall jetzt Nigeria einzuladen. Wir hatten zuletzt Godfrey Ekator aus Benin City da, der zur Sammlung gearbeitet hat und der auch Texte zur Ausstellung geschrieben hat, die in Kürze auch in die Ausstellung einfließen werden. Im Mai werden wir noch eine weitere Historikerin aus Benin da haben. Und da geht es uns natürlich immer darum, auch diese Perspektiven ja mit einzubeziehen und miteinander zu entscheiden, wie die Vitrinen kuratiert werden.
Wie verändert das Ihre Museumspraxis und was bedeutet das am Ende für den Besucher? Da sind dann nicht mehr nur bestaunenswerte Artefakte an den Wänden, sondern ich habe jetzt viel mehr mit Sozialgeschichte, Herkunftsgeschichte, Museumsgeschichte zu tun.
Das würde ich so nicht sagen. Es ist ein wichtiger Bestandteil und ich denke trotzdem, dass die Objekte ihre eigene wirklich unglaublich tolle Ästhetik haben und einen immer wieder auch zum Staunen bringen. Deswegen glaube ich auch, dass man so eine Ausstellung nicht ohne Originalobjekte machen könnte. Und es soll jetzt auch nicht nur darum gehen, dass wir uns die ganze Zeit an der Kolonialgeschichte abarbeiten. Also es ist ein ganz wichtiger Bestandteil auf jeden Fall. Ich glaube aber auch, dass es wichtig ist zu vermitteln, welche beispielsweise religiösen, politischen, sozialen Funktionen die Objekte in den Herkunftsländern hatten und immer noch haben auch. Also auch ein Ansatz in der Ausstellung ist wirklich die Kunstgeschichte dieser Objekte zu zeigen. Beispielsweise es wird nicht nur über die Objekte geredet, sondern die Objekte sprechen auch selbst. Also wenn ich vorher gerade von der Verflechtungsgeschichte zwischen Europa und Benin erzählt habe, dann kann ich mir gleichzeitig, und das zeigen wir beispielsweise in einem anderen Teil der Ausstellung, Objekte aus Benin selbst angucken, wo die damaligen Könige an die Gilden Auftrag gegeben haben, die Portugiesen darzustellen. Also dieser Blick zurück sozusagen wird an den Objekten selbst deutlich. Also das sieht man beispielsweise an Armmanschetten, an Reliefplatten, die am Palast angebracht waren. Die erzählen ihre ganz eigene Geschichte auch.
Wie geht das weiter? Es gibt ja die Benin Dialogue Group. Das Ganze wird ja auch international beobachtet, wie die Museen damit umgehen. Sie setzen diese Neukonzeptionsarbeit weiter fort, nicht wahr?
Ja, auf jeden Fall. Wir haben bereits ein Anschlussprojekt. Wir diskutieren momentan mit unseren PartnerInnen in Benin City beziehungsweise allgemein in Nigeria über ein digitales Ausstellungsprojekt. Es geht uns darum, dass ja eben, wie Sie vorher auch gesagt haben, ein Teil der Sammlung wird in Berlin bleiben, etwa ein Drittel. Der andere Teil wird nach Benin zurückgehen. Und wir möchten neue Formate schaffen, die auch es gut ermöglichen, neue Kontexte einzubringen und auch neue Publika vielleicht anzusprechen. Gestern hatten wir eine Sprecherin da aus Benin City selbst, Professor Igafona, die darüber gesprochen hat, dass unterschiedliche Publika vielleicht auch unterschiedliche Formate brauchen und dass es beispielsweise für ein nigerianisches Publikum ganz interessant ist, wirklich die Objekte in ihrem kulturellen, rituellen Kontext zu sehen. Und das kann man vielleicht auch Jüngeren, also das ist was, ich war ja selbst sehr lange in Westafrika unterwegs, so die letzten 20 Jahre, und das habe ich immer wieder gehört, dass das jüngere Publikum eigentlich nicht so viel sich für die Tradition interessiert, sobald man ihnen aber auch unterschiedliche Möglichkeiten gibt, beispielsweise über Apps, also über Digitales, es da doch ein größeres Interesse gibt. Und von daher ist ein neuer Weg, dass wir gemeinsam auch ein digitales Projekt entwickeln, das man über die Kontinente hinweg nutzen kann.
Sagt Verena Rodatus über die Neukonzeption der Benin-Sammlung im Berliner Humboldt-Forum. Es ist nicht nur ein landschaftliches und touristisches Juwel für Bodenseereisende, sondern auch ein Zentrum der Geistigkeit und der historischen Buchdruckerkunst. Die Insel Reichenau, sie hat drei romanische Kirchen, ist wegen des günstigen Klimas ein guter Landstrich für Obst, Gemüseanbau. Geistige Wasser- wie Obstbrände sollen übrigens auch darunter sein. Das von dem Wanderbischof Pirmin 724, also vor 1300 Jahren, gegründete Kloster Reichenau war ein wichtiger Verbreitungsort für den neuen Wissenstransfer. Eine große Landesausstellung feiert nun im Archäologischen Landesmuseum Konstanz 1300 Jahre Kloster Insel Reichenau. Und Christian Gampert berichtet.
Die Kirche von St. Georg liegt zwischen Straße und See, kaum dass man den schmalen Damm überquert hat, der das Festland mit der Insel Reichenau verbindet. Über den romanischen Rundbögen dieses Saalbaus befinden sich jene schon verblassenden Wandbilder, die von den Wundern Christi erzählen, der Heilung der Besessenen, der Beruhigung des Sturms auf dem See Genezareth, der Auferweckung des Lazarus. Reichenauer Mönche haben diese Bilder gemalt und die in den 1980er Jahren restaurierte Kirche hat noch heute jene Atmosphäre von Konzentration und Frömmigkeit, die das Leben im Kloster bestimmt haben mag. 724 wird als Gründungsdatum des Klosters Reichenau angegeben. Der offenbar aus Irland stammende Wanderbischof Pirmin kam um diese Zeit auf die Insel und begann mit dem Aufbau einer christlichen Bruderschaft. Computeranimationen in der großen Konstanzer Ausstellung zeigen uns später einzelne Bau- und Umbauphasen der drei romanischen Hauptkirchen des Klosters. St. Georg, St. Peter und Paul am äußersten Ende der Insel, deren Decke wurde im Nachhinein barock verziert, und das Münster, das hinter dem kühlen Hauptschiff eine gotische Apsis mit Heiligentafel über dem Altar hat und nebendran in der ehemaligen Sakristei die Schatzkammer beherbergt. Dort kann man die seltsamsten Zeugnisse katholischen Reliquienkults besichtigen. Die gesamte Insel war früher ein Kloster, übersät mit Kapellen. Diese Lebensform der frommen Gelehrsamkeit nun im Museum sichtbar zu machen, ist eine riesige Aufgabe.
Wir haben natürlich den großen Vorteil, dass das Original nicht weit ist, aber auch an der Ausstellungsgestaltung haben wir uns insofern daran orientiert, dass wir eine Bodenseelandschaft in unserem ersten Ausstellungsraum kreiert haben.
Sagt Marvin Gehrig vom Kuratorenteam. Die Ausstellung im Konstanzer Archäologischen Landesmuseum ist ein überwältigender Parcours kunstgeschichtlicher und literarischer Preziosen, meist abgedimmt wegen der kostbaren Handschriften, aber auch sonst in konzentriertem Dunkel inszeniert. Die Kuratoren haben wertvolle religiöse Referenzobjekte, zumeist aus dem süddeutschen Raum, beigebracht, Skulpturen, Lettnerreliefs, Monstranzen, Reliquiare. Das Kapitel über das Reichenauer Skriptorium ist das Zentrum der Schau. Benediktinermönche schrieben die heiligen Texte und versahen sie auf Auftrag mit bunten Buchmalereien. Diese Mess- und Evangelienbücher aus ottonischer Zeit sind nicht nur demütig machende Zeugnisse der Buchkunst zwischen Antike und Mittelalter, sie bergen auch figürliche Neufindungen, wie etwa die byzantinisch inspirierte Darstellung der Ecclesia auf dem Petershausener Evangelistar, wahrscheinlich beeinflusst von einem Aufenthalt der aus Ostrom stammenden Königin Theophanu Ende des 10. Jahrhunderts auf der Reichenau.
Die Bibliothek der Reichenau zeichnet sich aber vor allem aus durch theologische Schriften. Also der Gottesdienst stand eindeutig im Mittelpunkt. Das heißt, wir haben die Bibel und verschiedene Bibelkommentare, um die Bibel richtig verstehen zu können.
Protagonisten der Ausstellung sind die Reichenauer Mönche Hermann der Lahme, Astronom und Autor einer Weltchronik, und Walafrid Strabo, zeitweise Abt, bedeutender Botaniker und religiöser Dichter, der auch in politische Verwicklungen am Kaiserhof geriet. Auf der Reichenau entstand im 9. Jahrhundert der idealtypische St. Galler Klosterplan, und es gab das Reichenauer Verbrüderungsbuch, eine Liste von 38.000 hochgestellten Personen und Brüdern verschiedener Klöster, die alle füreinander beteten und so nicht nur ihr Seelenheil, sondern auch ihr irdisches Auskommen verbesserten, eine Art Netzwerk.
Ich glaube, die bedeutendste Leistung des Klosters Reichenau ist tatsächlich diese europaweiten, wenn nicht sogar globalen Kommunikationskanäle errichtet zu haben und aufrecht erhalten zu haben.
Die Mönche selber aber lebten nach der Benediktsregel. Neben den vielen Prachthandschriften, wie etwa dem Codex Ecberti, sieht sie eher streng aus. Und das war sie auch. In der Reichenau stand man sogar nachts auf, und zwar jede Nacht, um den Herrn zu preisen.
Berichtet Christian Gampert. Der US-amerikanische Philosoph Daniel Dennett ist gestorben. An sein Wirken erinnert Adelbert Sinjawski in den Kulturmeldungen.
Daniel Dennett gilt als einer der meistgelesenen zeitgenössischen Philosophen der USA. Er beschäftigte sich über Jahrzehnte unter anderem mit dem menschlichen Bewusstsein und dem freien Willen. So schrieb er etwa im Buch »Süße Träume, die Erforschung des Bewusstseins und der Schlaf der Philosophie«.
Wir Wesen mit Bewusstsein besitzen Fähigkeiten, die den einfacheren Akteuren fehlen. Wir nehmen Dinge nicht nur wahr und reagieren auf sie, wir nehmen wahr, dass wir Dinge wahrnehmen.
Daniel Dennett vertrat die These, dass das Phänomen des Bewusstseins rein naturalistisch-materialistisch erklärbar sei. Er trat, oft recht provokativ, mit Scharfsinn und Witz, allen Theorien entgegen, die im menschlichen Bewusstsein mehr sehen als nur physikalische Faktoren.
Das Gehirn ist ein wunderbares Lerngerät. Und wie ist es möglich, ohne Geheimnisse zu lernen, ohne einen wissenden Lehrer in uns drin, der uns den Weg zeigt? Es ist ein Prozess von Versuch und Irrtum, in dem man mehr oder weniger hirnlos herumtastet, bis man Verbindungen findet, die funktionieren. Und dann baut man diese immer weiter aus.
Für Kontroversen sorgte der erklärte Atheist mit Äußerungen zur Religion, die er als Illusion bezeichnete. Religion als natürliches Phänomen, so lautet der Titel eines seiner Bücher. Zu seinen bekanntesten Werken zählt das Buch Darwins gefährliches Erbe. Immer wieder beschrieb er den Menschen, seinen Geist und auch dessen Kultur als zufälliges Produkt der natürlichen Auslese. Daniel Dennett lehrte zuletzt an der privaten Tufts University bei Boston. Dort war er Co-Direktor des Zentrums für kognitive Studien. Zuvor leitete er die philosophische Fakultät. Der US-Philosoph wurde 82 Jahre alt. Mehr als 30 Autorinnen und Autoren und Übersetzer haben ihre Werke von den Wettbewerben der Literaturpreise des Pan America zurückgezogen oder ihre Preise zurückgegeben. Das berichtet die britische Zeitung The Guardian. Als Grund gaben sie in einem offenen Brief an, das US-Zentrum der Schriftstellervereinigung habe es versäumt, palästinensische Schriftsteller in Gaza zu schützen. Außerdem hieß es, Pan America habe keine Kritik an der Mitschuld der USA an der Bombardierung des Gazastreifens geübt. Mit Spannung wurde auf die neue Veröffentlichung der aktuell erfolgreichsten Popmusikerin Taylor Swift gewartet. Mit ihrem gestern vorgelegten Doppelalbum The Tortured Poets Department, zu Deutsch also etwa die Abteilung für gequälte Dichter, hat die 34-Jährige damit jetzt schon Rekorde beim Streaming gebrochen. Das Doppelalbum sei innerhalb eines Tages so oft gestreamt worden wie kein anderes zuvor, teilte der Anbieter Spotify mit. Nach weniger als 24 Stunden erreichte es auf der Plattform mehr als 200 Millionen Wiedergaben.
Die Kulturmeldung mit Adalbert Sinjawski waren das am Ende dieser Ausgabe von Kultur heute. Michael Kühler, danke für Ihr Interesse daran. Nach uns die Nachrichten und die Informationen am Abend berichten dann unter anderem über die aktuelle Lage in Israel und Gaza. Ihnen einen guten Abend.